Der heutige Predigttext steht im Thessalonicher Brief und soll eine Ermutigung sein, ein Hinweis darauf, dass wir, so wir Kinder Gottes sind, in Jesus Christus immer tiefe Geborgenheit haben und darin bleiben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich lese uns die Verse 1 bis 11 aus dem 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes nach der revidierten Luther-Übersetzung. Der Apostel Paulus schrieb an die Glaubensgeschwister dort: Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Gerade die letzte Aussage, wie ihr auch tut, ist ja eine hoffnungsvolle Aussage, die überall in jeder örtlichen Gemeinde, Gemeinde Jesu, wo sie zusammenkommt, stattfinden soll. Erbaut euch untereinander. Das heißt, weist euch auf den Frieden hin, den Gott in Jesus Christus allein geben kann. Die Gemeinde zu Thessalonich, die Gläubigen der damaligen Zeit, aber nicht nur damals, lebten doch in der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Und wenn auch das Kirchenjahr jetzt zu Ende geht und wir daran denken, dass der Tag kommen wird, dass wir aufgenommen werden in die Ewigkeit, haben wir ja auch Fragen, wann wird Jesus wiederkommen? Können wir Zeit und Stunde erfahren? Wir würden uns doch gerne darauf einrichten. Aber Gemeinde Jesu lebt zu allen Zeiten nicht von der Erfahrung, wann Jesus wiederkommt, lebt nicht davon, dass sie gewisse Zeichen der Zeit haben muss, um im Glauben zu stehen, sondern lebte und lebt in der Gemeinschaft mit dem, der sie erlöst hat. Denn wo der Geist Gottes ist, so schrieb auch der Apostel Paulus, da ist Freiheit. Da gibt es keine Begrenzung mehr. Was Höheres als Freiheit im Leben eines Menschen kann es nicht geben. Frei vor Gott zu sein, frei für Gott zu leben, frei von der Schuld, der Sünde, frei von der Angst im Blick auf die Vergänglichkeit der Dinge der Zeit, frei zum Leben, für ein Leben, das sich wirklich lohnt. Darum schrieb der Apostel Paulus auch an die anderen Gläubigen und sagt, denkt daran, das Reich Gottes steht nicht in Worten allein. Es hat nicht nur mit dem Ausdruck einer Predigt zu tun, sondern das Reich Gottes besteht in der Kraft, in der Gegenwart Jesu, in dem Leben mit dem Ewigen. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht eine Ansammlung von Menschen in der Sichtbarkeit, sondern ist die Präsenz Jesu unsichtbar im Herzen des Einzelnen. Wenn du dies hast, dann ist Reich Gottes in dir. Unser Gebet soll und muss sein, dass wir die Gegenwart des Herrn nicht betrüben in unserem Leben, sondern darum bitten, dass wir gereinigt und geheiligt ihm folgen, wo er hingeht. Nicht Zeit und Stunde braucht ihr zu wissen, schrieb der Apostel Paulus, macht euch bitte keine Gedanken darüber. Das braucht ihr einfach nicht. Ihr wisst eines, Jesus kommt, und das ist die Hauptsache. Ihr wisst, dass er euch nicht verlässt. Die Geschwister zu Thessalonich hatten ja Probleme. Probleme damit, dass einige aus ihrer Mitte verstorben sind. Und die Frage war ja, ist nun Jesus gekommen und wir sind übrig geblieben, sind zurückgeblieben? Oder sind die anderen verloren, die jetzt gestorben sind? Und nachdem Paulus ihnen erklärt hat, nein, so ist das nicht. Auch wenn diese jetzt sichtbar nicht mehr unter euch sind, sind sie doch im Herrn entschlafen und sie werden mit euch gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. Entscheidend ist doch, dass Jesus wiederkommt und sie ließen sich trösten. Auch wir müssen uns keine Gedanken über die im Glauben Verstorbenen machen. Sie sind aufgehoben beim Herrn. Wir werden einst alle zusammengeführt werden, unserem Heiland entgegen in den Wolken des Himmels. Und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Darum von Zeit und Stunde, wann Jesus wiederkommt, ist überhaupt nicht nötig, sagt der Apostel, euch zu unterrichten. Was hättet ihr davon, wenn ihr das wüsstet? Es könnte negativ sogar ausgehen. Denn wenn jemand jetzt wüsste oder erfahren könnte, Jesus kommt in 10 Jahren wieder, dann wäre die Gefahr gegeben, dass du in der Zwischenzeit dein Glaubensleben vernachlässigst und nicht mehr in der Gegenwart des Herrn bleibst. Er kann jeden Tag wiederkommen für dich ganz persönlich. Das Herrlichste für die Gläubigen ist doch dann die Begegnung mit ihrem Heiland. Und er kommt plötzlich. Er kommt plötzlich, vielleicht in einem Augenblick, wo wir es gar nicht erwarten. Da ist er da. Da wird das Unsichtbare sichtbar. Wir werden ihm begegnen. In uns soll die kindliche Freude bleiben, die auch der Apostel Johannes hatte. Wiewohl er so ein hoher Apostel war, freute er sich kindlich auf diesen Tag der Erscheinung seines Heilandes. In 1. Johannes 3 schrieb er, seht doch, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das reicht aus. Das soll uns genügen. Zeit und Stunde ist nicht das Entscheidende, sondern wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sollen in der Sehnsucht stehen, aufgenommen zu werden in die Ewigkeit. Nicht abrupt aus der Zeit gerissen werden zu müssen, sondern dankbar zu sein, wenn der Herr kommt. So wie der Apostel auch von sich schrieb, im 2. Korintherbrief gab er zum Ausdruck, dass er diese Sehnsucht ständig hatte. Und er war ja auch ein Mann, der im Alltagsleben stand. Er war nicht abseits von der Welt, weltfremd, sondern mittendrin stand er. Aber die Sehnsucht in seinem Herzen, Jesus zu sehen, war groß. In 2. Korinther 5, ich lese uns diese Verse mal, sagt er, wir wissen doch, so unser irdisches Haus, das heißt der Leib, diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht. Ein Haus, das ewig ist im Himmel. Und darüber sehnen wir uns auch nach dieser Behausung. Wir sehnen uns danach. Wir müssen keinen besonderen Zeitpunkt wissen, wann dies geschieht, aber die Sehnsucht im Herzen ist da. Diese Behausung wollen wir haben, die vom Himmel ist und uns verlangt, dass wir damit überkleidet werden. Die Geschwister zu Thessalonich und auch wir in unserer Zeit sollen in dieser Bereitschaft leben. Wir sollen uns daran genügen lassen, dass Jesus uns erkauft hat mit seinem teuren Blut, dass wir zu ihm gehören, jetzt und in Ewigkeit, und dass er kommt und uns heimruft. Er lässt uns nicht einen Tag länger hier als nötig auf dieser Erde. Er vollendet uns, wenn er sieht, dass es richtig ist und gut ist. Nicht Zeit und Stunde. Das macht nicht den Frieden eines Kindes Gottes aus. Im Matthäusevangelium sagt der Herr Jesus ja auch, dass der Zeitpunkt der Entrückung, der Aufnahme in die Ewigkeit nicht das Entscheidende ist. Dieser Zeitpunkt ist keinem bekannt, auch den Engeln nicht im Himmel. Sondern bleibt in der Treue, sagt der Herr, in der Gemeinschaft. Und er sprach seinen Jüngern ganz innig zu, was sie empfangen sollen und worin auch wir stehen sollen. Im Johannesevangelium Kapitel 15, da sagt er, bleibt doch in mir. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. So eine enge Gemeinschaft, das ist das Entscheidende. Was ihr wollt, und es wird euch widerfahren, denn darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und dann setzt der Herr Jesus hinzu, das habe ich euch gesagt. Warum habe ich es euch gesagt? Damit eure Freude vollkommen werde. Dass ihr Freude habt. Das ist die Freude, dass ich euch liebe und dass ihr Liebe in euch habt, die auch dem Nächsten zugute kommt und dass ihr den himmlischen Vater lieben könnt. Das ist Freude. Es ist nicht wichtig, eine Freude zu empfangen aufgrund von Zeit und Stunde der Wiederkunft Jesu. Ach, was wird da heute alles geforscht und gemacht? Wie weit wir sind, was alles passieren kann und was schon passiert ist, das macht keinen froh. Das ängstet vielleicht sogar viele, wenn sie in die Zeichen der Zeit hineinschauen. Froh macht uns nur die Gemeinschaft mit dem Herrn. Daran sollen wir uns genügen lassen. Es kann allerdings nämlich auch Folgendes kommen, so schrieb der Apostel Paulus, dass andere einen falschen Frieden verkünden. Friede, Friede. Wir freuen uns ja über 25 Jahre Mauerfall. Wir freuen uns, dass man von Ost nach West zueinander kommen kann und dass ein gewisser Friede aufgebrochen ist. Aber ist er identisch mit dem Frieden Gottes? Der Mensch lebt nicht von den äußeren Dingen allein, vom Brot, sondern von dem jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Wenn sie sagen, Friede, Friede, dann ist das Verderben sehr nahe. Das ist nicht der echte Friede, wenn die Mauer gefallen ist, obwohl wir dankbar sind. Wir halten uns aber nicht daran fest, sondern Friede ist in Jesus Christus allein. Es gibt gewisse Merkmale in dieser Welt, die uns zeigen, dass das Kommen Jesu nahe ist. Aber Menschen ohne den Frieden durch Jesus Christus werden ins Verderben laufen. Auch wenn sie einen äußeren Frieden proklamieren. Friede, Friede, keine Gefahr. Aber das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Wir lesen im Propheten Jeremia, dass Gott dies schon aufzeigte, dass es immer wieder falsche Friedensverkündiger gibt. Das Volk Israel wurde gemahnt, umzukehren, zu dem lebendigen Gott, abzulassen von dem sündigen Verlangen, von dem Götzendienst. Was sagten die Propheten? Ist doch Friede, Friede, keine Gefahr. ist nicht so schlimm. Gott wird schon nicht so handeln, wie er es angekündigt hat, sondern er wird doch gnädig sein. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. Nur wer den Frieden Gottes im Herzen hat, der bleibt in Ewigkeit. So steht es zum Beispiel in Jeremia 6 geschrieben. Die falschen Propheten trösten mein Volk in seinem Unglück, dass sie es gering achten sollen und sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Dasselbe noch weiter im Kapitel 8 wird auch davon gesprochen, dass ein Friede verkündigt wird, der gar nicht hält. Wir brauchen und sollen empfangen Friede mit Gott. Hier heißt es unter anderem, so spricht der Herr, wo ist denn jemand, so er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, so er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Dennoch will ja dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für. Sie halten so hart an dem falschen Gottesdienst, dass sie sich nicht wollen abwenden lassen. Ich sehe und höre, dass sie nichts Rechtes reden, keiner ist, dem seine Bosheit leid wäre, und er spräche, was mache ich doch? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein grimmiger Hengst im Streit. Friede, proklamiert mit Worten, ist nicht gleich Friede. Und wir merken, dass auch in unserer Welt der Unfriede zunimmt. Dass die Welt in Brand gerät. Mord und Totschlag, Krieg und Kriegsgeschrei überhand nehmen. Und hier sehen wir, nur Jesus ist Friede. Und der soll verkündigt werden. Es wird ein falscher Friede mit der Sünde geschlossen, indem man sagt, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird, ist nicht Sünde. Es ist schon erschreckend, manche Nachrichten zu lesen, wie zum Beispiel in einem Zwischenbericht des Vatikans wurde auf positive Aspekte der Homosexualität verwiesen. Homosexuelle können eine Bereicherung für die christliche Gemeinschaft sein. So einigt man sich ja heute schon. Friede mit der Sünde. Friede mit dem, was widergöttlich ist. Das Herz bleibt verstockt. Das ist kein Friede. Friede auch mit den materiellen Dingen. Der Herr Jesus wies ja darauf hin in Matthäus 24 und sagt, schaut doch mal, wie es zur Zeit der Sintflut war. Die Leute haben Frieden gemacht mit sich und mit der Welt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, hatten Frieden. Und dann kam das Verderben schnell über sie. Darum wachet, sagt der Herr Jesus, das ist nicht der Friede. Friede mit der Materie. Hauptsache, ich bin gesegnet, Hauptsache, mir geht's gut äußerlich. Das ist noch kein Friede. Friede hast du nur in der Gemeinschaft mit deinem Erlöser Jesus Christus. Pulsiert er in deinem Herzen, dann hast du Friede. Falscher Friede mit der Materie. Wir sehen ja, wo das auch in unserem Land hingeführt hat. Der Wohlstand fühlt er näher zu Gott? Nein. Mehr zur Unzufriedenheit. Und Friede mit dem Geist des Antichristen. Ja, der Geist des Widersachers verstellt sich ja als ein Engel des Lichtes, als Gott selbst. Er sucht Anbetung. Falscher Friede. Wir sollen darauf achten, dass wir diesem falschen Frieden nicht anheimfallen. Auch in der Offenbarung lesen wir ja, dass einst dieser Wiederchrist als Friedensbringer sich offenbar machen wird. Auf einem weißen Pferd reitet er siegreich durch die Nationen. Aber was ist in seinem Gefolge? Krieg, Hungersnot, teure Zeit, Tod, Elend. Was ist in seinem Gefolge? Falscher Friede mit dem Geist dieser Welt, wo man sagt, du kannst doch machen, was du willst. Nein, als Kind Gottes kannst du nicht machen, was du willst, sondern du willst den Willen deines Heilandes suchen, finden und tun. Aber der Apostel Paulus ermutigt hier die Glaubensgeschwister zu Thessalonich und sagt, so ist es doch bei euch nicht, nicht wahr? Ihr seid doch Kinder des Lichtes. Ihr seid doch nicht solche, die in der Finsternis wandeln. Darum bleibt einfach in diesem Lichte, in Jesus Christus. Wendet euch nicht zu dem falschen Frieden. Denn in Jesus Christus habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr seid in Zeit und in Ewigkeit gerettet. Ist uns das auch noch bewusst? In dem Leben mit unserem Heiland? Es kommen ja hier diese wunderbaren Aussagen Jesu zum Tragen, die er auch im Johannesevangelium gemacht hat. Im Johannes 10, da spricht er ja so innig und liebevoll zu denen, die zu ihnen gehören. Ihr seid doch Kinder des Lichtes oder anders ausgedrückt. Ihr seid meine Schafe, meiner Weide. Ihr hört meine Stimme. Reicht euch das? Jawohl. Ich kenne euch und ihr folgt mir. Und ich gebe diesen meinen Schafen das ewige Leben. Sie werden nie mehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und an anderer Stelle spricht der Herr, ihr seid doch Kinder des Lichtes, die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden. Das ist die eigentliche Freude, die uns beseelen soll und die uns immer wieder gegenwärtig sein soll. Auch wenn wir uns manchmal als kleine Herde empfinden, als kleine Schar der Gläubigen mitten in einer Welt des falschen Friedens. Da sagt der Herr, fürchte dich doch nicht, du kleine Herde. Es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das ewige Reich zu geben. Alle Zeit mit ihm leben. Ermahnt euch untereinander, sagt der Apostel Paulus. Weist euch immer wieder auf eure Freiheit in Christus hin. Alle Gläubigen, die den Herrn in ihrem Leben kennengelernt haben und bezeugen, sollen auf drei Stücke achten, dass sie ihnen nicht abhanden kommen. Das ist der unerschütterliche Glaube. Der Glaube an die Fürsorge des lebendigen Gottes. Der Glaube daran, dass Jesus Christus niemand verlässt, der ihm vertraut. So wie es in Matthäus 6 steht, und ich habe das so oft gelesen, immer wieder aufs Neue und staune darüber, über diese Worte, die der Herr dort sagt. Er sagt ja, sorget nicht. Und dann sagt er so ganz allgemeine Sachen, sorgt nicht fürs Essen, fürs Trinken, für die Kleidung und so weiter. Und setzt hinzu, das machen die Heiden, aber ihr nicht. Unerschütterlicher Glaube, der Herr führt mich durch. Das sollen wir haben, egal was dort kommt. Unerschütterlicher Glaube im Blick auf die zeitlichen Dinge. Ist das noch so in dir? Unerschütterlicher Glaube im Blick auf das Ewige, in Johannes 14, wo der Herr sagt, sorgt euch doch nicht, ich komme. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich nehme euch nach Hause, damit ihr dort seid, wo ich bin. Unerschütterlicher Glaube. Das zweite unerschütterlich in der Liebe zum Herrn. In der Liebe aus Dankbarkeit über die Erlösung. Unerschütterlich in der Liebe zum Nächsten. Du sollst Gott lieben und deine Nächsten auch, wie dich selbst. Liebe ihn und bete darum, wie du ihn einladen kannst zu dem Heiland der Sünde. Und beständig, das ist das Dritte, in der Hoffnung zur Seligkeit. Beständig bleiben in dieser Hoffnung. Ich komme nach Hause. Ich komme an. Glaube, liebe Hoffnung, werden hier in diesem Text, im Thessalonicher Brief, wie mit einem Panzer verglichen. Da, wo dieses beständig in unserem Leben vorhanden ist, findet der Widersacher der Satan keinen Eingang. Er kann unser Glaubensleben nicht erschüttern. Hat diesen Panzer, Glaube, Liebe, Hoffnung, damit ihr gesichert durch die Zeit geht. Wachsamkeit sollen wir haben, aufpassen, dass wir uns nicht einem falschen Frieden unterwerfen. Beständig im Gebet bleiben und in der Nüchternheit. Ich möchte uns einen kurzen Abriss lesen von diesem Predigerfürsten Spurgeon. Es gab ja zu jeder Zeit diese Anfechtung, sich wieder auf anderes zu verlassen als auf Jesus Christus allein. Und wir hören auch viele Aussagen von Menschen, die vielleicht religiös reden, und wir denken, das müssten wir dann auch so halten wie sie, die aber gar nicht zu Jesus gehören. Und er hat Folgendes geschrieben: Du musst alles richtig sieben. Es ist eine große Wichtigkeit, zwischen Dingen unterscheiden zu können, die voneinander verschieden sind. Denn der Schein trügt oft. Dinge, die dem Anschein nach gleich sind, können doch dabei das gerade Gegenteil voneinander sein. Ein Skorpion kann wie ein Ei aussehen und ein Stein wie ein Stück Brot, aber sie sind nicht im Entferntesten das Genannte. Was auf den ersten Blick gleich aussieht, kann sehr ungleich sein. Auf geistlichem Gebiet ist das häufig der Fall. Und deshalb sollten wir hier besonders auf der Hut sein. Es ist sehr schwer zu sagen, wie weit ein Mensch religiös sein und dabei doch in seinen Sünden sterben kann, wie sehr er einem Himmelserben ähnelt und dennoch ein Kind des Zorns Gottes sein kann. Viele Unbekehrte haben einen Glauben, der dem seligmachenden Glauben ähnlich sieht und doch kein wahrer Glaube ist. Manche Menschen lassen fromme Gemütsbewegungen erkennen, sind aber ganz ohne das Leben der Gnade. Jede Gnadengabe kann nachgeahmt werden, ebenso wie man Juwelen nachmacht. Wie nachgemachte Edelsteine den echten erstaunlich ähnlich sehen, so ähneln falsche Gnaden erstaunlich dem Werk des Geistes Gottes. In Angelegenheiten der Seele ist es nötig, scharf Acht zu geben, sonst betrügt man sein eigenes Herz. Es ist zu fürchten, dass viele schon im Irrtum befangen sind und niemals ihre Täuschung einsehen werden, bis sie ihre Augen in jener Welt des Verderbens auftun, wo ihre Enttäuschung in der Tat schrecklich sein wird. Und er sagt dann weiter: Der natürliche Mensch, das tote Kind der Natur, mag ja sorgfältig von seiner Mutter gewaschen werden. Dadurch wird es aber nicht zu einem lebendigen Kind der Gnade. Das göttliche Leben schafft einen unendlichen Unterschied zwischen dem Menschen, der es hat, und dem, der es nicht hat. Die Sache, auf die es allein ankommt, ist, gewiss zu werden, dass wir dieses Leben haben. Bist du gewiss, dass du das Leben aus Gott hast? Das ist eine wichtige Frage, die er hier hinzusetzt und sagt auch noch, wie furchtbar, Friede, Friede zu rufen, wo gar kein Friede ist. Dir Angenehmes zu verkünden, dein Herz leicht zu machen und dein Gewissen in Schlummer zu wiegen, und nicht eher aus dem Schlaf aufzuwachen, bis ein Donnerschlag des Gerichts dich aus deiner Vermessenheit aufschrecken und in endloses Grauen stürzen wird. Wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch zu seinen Zeiten wo Spurgeon eindringlich gepredigt hat, gab es diese Vermischung. Friede, Friede, keine Gefahr. Also wachsam sein. Das wollte der Apostel Paulus den Geschwistern zu Thessalonich sagen. Zieht den Panzer des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung an. Seid wachsam. Lasst euch genügen an der Gemeinschaft mit eurem Heiland. Denn wenn ihr ihn habt, dann habt ihr alles. Und mit solchen Worten ermahnt euch untereinander. Segnet euch untereinander. Ruft euch untereinander zu. Jesus lebt, mit ihm auch ich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.